Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So, hallo, hier geht's gleich weiter. Herzlich willkommen, Janet Clark. Janet Clark wird heute in ihrem neuen Buch Ewig dein Deathline lesen. Die Autorin ist schon bekannt als Thriller-Autorin für Erwachsene und Jugendliche und hat jetzt eine große Liebesgeschichte geschrieben. Ja, ihr werdet gleich davon hören. Und diese Geschichte ist sehr mystisch. Ein bisschen Fantasy-Elemente. Ich freue mich schon und ich wünsche einfach viel Spaß jetzt mit Janet Clark und Ewig dein Deathline.
Ja, guten Nachmittag. Das ist heute Vormittag, hatte ich meine Premierenlesung. Jetzt habe ich auch schon ein bisschen Übung. Ist mein erster Liebes-Fantasy-Mystery-Roman nach vielen Thrillern. Und ihr bekommt jetzt so ein bisschen von allem in diesem Auszug, den ich lese. Ich bin jetzt nicht mehr Janet Clark. Ich heiße jetzt Josie und bin 16 Jahre alt. Habt ihr auch schon mal von einer besonderen Bestimmung geträumt? Von der Bestimmung so gefährlich und aufregend wie die eurer liebsten Romanhelden, die beflügelt von ihrer großen Liebe eine zum Untergang verdorbene Welt retten musste? Ja? Ich auch, ich war 14 und es war höchste Zeit, mein Leben zu ändern. Nur wie? Denn egal wie ausgefeilt meine Pläne auch waren, meine Möglichkeiten waren begrenzt. Also befolgte ich die Riten einer alten Yovama-Legende. Ich schnitzte eine tiefe Kerbe in den Stamm eines indianischen Kwaoi-Baums, eine weniger tiefe in meinen Finger, beschmierte meinen goldenen Taufanhänger und versteckte ihn im Tausch gegen eine aufregende Bestimmung in der Kerbe. Ich erinnere mich an jedes Detail dieses Moments und ich frage mich, ob mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich meinen Taufanhänger in seiner Schatulle gelassen und dem Baum eine Kerbe erspart hätte. Ich werde es nie wissen. Aber ich gebe euch einen Rat. Finger weg von euren Taufanhängern. Wir springen jetzt 2 Jahre weiter. Sie ist nicht mehr 14, sondern 16. Und es ist der letzte Schultag vor den großen Ferien. Josie lebt in Amerika, in der Nähe von Kanada, in einem ganz kleinen Städtchen mit viel, 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 viel Wald drumherum. Und in diesem kleinen Städtchen findet jedes Jahr am letzten Schultag ein großes Straßenfest statt. Und bei diesem Straßenfest bleiben Josie und ihr bester Freund Gabriel bei einem Bullriding-Event hängen. Und dort schließen sie eine Wette ab. Kann sich Josie länger als die 5 Reiter vor ihr auf dem Bullen halten? Das Startticket in der Hand, fest in der Hand, wurde ich mir plötzlich der Blicke bewusst. Unter halblaut geflüsterten Kommentare. Ich war das einzige Mädchen auf dieser Seite der Absperrung und konnte mir die Kommentare lebhaft vorstellen. Die grinsenden Zuschauer sahen ein Schulmädchen, knapp 1,65 Meter groß, nicht gerade kräftig gebaut, die aschblonden Haare zu einem bereits zerfleddernden Zopf gebunden. Das einzig Besondere an mir war auf den ersten Blick nicht sichtbar. Die unter den Jeans und dem locker sitzenden Langarmshirt verborgenen Muskeln vom jahrelangen Schuften auf der Ranch. Es war eindeutig. Die meisten von ihnen würden mir keine 2 Sekunden geben. Genau da bemerkte ich ihn. Ein Greenie, wie wir die Yuvama hier nannten. Dieser Greenie war ein anderes Kaliber als alle, die bislang den Ring betreten hatten. Ich schätzte ihn auf 18, maximal 19. Durch das enge T-Shirt und an seinen Armen sah ich, dass er genau die Art von Muskeln besaß, die man für den Ritt benötigte. Am meisten aber beunruhigte mich seine Ruhe. Er hielt die Arme vor seiner Brust verschränkt und den Kopf mit den rabenschwarzen, zum Pferdeschwanz gebundenen Haaren stolz erhoben. Mit einmal flackerte Nervosität in mir auch. Sie wanderte vom Magen in die Brust und dann dummerweise in die Beine und ließ sie schwach und zittrig werden. Ich musste ein Geräusch von mir gegeben haben, denn plötzlich drehte er sich um. »Bist du okay?« fragte er mit einer Stimme, die mich an das Grollen eines Panthers und das Schnurren einer Katze denken ließ. Ich sagte nichts. Ich starrte ihn nur an und hoffte, »Nein, ich muss mich korrigieren. In dem Moment hoffte ich nichts und sagte nichts.« Ich sah ihn nur an, sah in seine leuchtend grünen Augen, versank regelrecht in diesem Grün und schaffte es nicht, meinen Blick wieder abzuwenden. Zum Glück ertönte in dem Moment der Pfiff. Der Greenie drehte sich um und erlöste mich aus diesem unfassbar peinlichen Zustand. Er kletterte in den Ring und ging so entspannt auf dem Plastikbullen zu, als hätte ihn seine Mutter zum Essen gerufen. Mit einem Satz schwang er sich auf den Rücken, der Pfiff schrillte und der Greenie hielt sich mit unverschämter Leichtigkeit auf dem bockenden Automaten. 8 Sekunden, 9, 10, 13 Sekunden. Dann lag er endlich unten. Die Zuschauer tobten. 13 Sekunden? Wie sollte ich das toppen? Ich erwog, mich aus dem Staub zu machen, doch dann hörte ich meinen Namen. Josie! Josie! Der ganze Platz rief meinen Namen dazu, ohrenbetäubendes Johlen und Pfeifen. Meine Beine zitterten inzwischen so sehr, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie ich in den Ring steigen sollte. Ich holte Tiefluft, kletterte in den Ring und eierte über die Luftpolster zu dem dämlichen Bullen. Aus den Zuschauerreihen hörte ich bereits einzelne Lacher. Dann saß ich oben. Eine Hand am Seil, eine zur Balance in der Luft, die Oberschenkel fest an den Plastikkörper gepresst. Dann der Pfiff. Der Bulle bockte, ich saß mit einem Mal nicht mehr auf dem Bullen, sondern auf Bo, meiner Stute. Nur, dass ich im Gegensatz zu Bos unberechenbaren Sprüngen bei diesem Ritt genau wusste, wie ich es ausgleichen konnte. Bis es zu dem Manöver kam, das ich noch nie gesehen hatte. Noch ehe ich reagieren konnte, flog ich in hohem Bogen auf das weiche Luftkissen und hörte, wie die Menge meinen Namen gröhlte. Atemlos schielte ich zur Zeitsäule. 13 Sekunden! Ich rappelte mich auf, lief mit Beinen, die mehr aus Glibber als aus Muskeln zu bestehen schienen, aus dem Ring. Verstohlen blickte ich mich nach dem Greenie um und war enttäuscht, dass er nirgends zu sehen war. Mein Ritt hatte ihn offenbar nicht interessiert. Wenigstens Gabriel war stolz auf mich. Und irgendwie war ich das auch. Ich fühlte mich unbesiegbar. Jedenfalls, bis ich genau im falschen Moment stolperte. Ausgerechnet auf der Treppe. Dort, wo Boden unter meinem Fuß sein sollte, war nichts. Ich verlor das Gleichgewicht und ruderte wild mit den Armen. Doch ich stürzte nicht. Stattdessen spürte ich einen festen Griff um meinen Oberkörper und eine sanfte Raubtierstimme, die ich unter Tausenden wiedererkennen würde, sagte: Noch nicht genug geflogen, Rodeo Girl? Grüne Augen, nur Zentimeter von mir entfernt, hefteten sich auf mein Gesicht und ich verfiel zum zweiten Mal an diesem Tag in Schockstarre. Die Menschen, das Lachen, das Gläserklirren, alles verstummte. Ich war wie gefangen in diesem unergründlichen Grün seiner Augen, tief wie ein Bergsee mit giftgrünen Flummiflecken. Und dann war der Moment vorbei. Der Lärm kehrte zurück, die Menschen bewegten sich wieder. Ich spürte, dass die kräftigen Arme mich auf die Treppe stellten und losließen. Mein Herz schlug unregelmäßig, als ein schwarzer Pferdeschwanz in der Menge verschwand. Josie kann gar nicht mehr aufhören, an diesen geheimnisvollen Jungen zu denken. Nicht bei der Arbeit auf der Ranch und auch nicht bei der Arbeit im Virtual Reality Dome ihrer besten Freundin Dana, die den schmeißen muss, während ihre Eltern im Urlaub sind. Sie ist gerade dort im Virtual Reality Dome und dort gibt es ein Problem. Einige dieser Spielkonsolen scheinen nicht zu funktionieren und ein paar Gäste beschweren sich Wut im Brand. Und deswegen werden Josie und Gabriel zusammen die Konsolen prüfen. Zombie 4, das letzte Versteck. Gute Wahl, murmelte Gabriel und nahm seine Waffe auf. Ich schnitt eine Grimasse. Ich hasste Zombie 4, das letzte Versteck. Ich hasste es, wenn ich durch die Straßen hetzte und plötzlich einer oder gleich mehrere der gruseligen Zombies mit ihren absurd eckigen Bewegen vor mir auftauchten. Auch an diesem Tag flößte es mir Angst ein. Und das bereits ganz ohne jede Störung. Mit einmal passierte es. Zuerst war es nur ein feines Knistern. Die Bilder begannen zu flimmern, in meinen Ohren rauschte es. Dann hörte ich Stimmen, leise und abgehackt und unverständlich. Ich versuchte, sie dem Spiel zuzuordnen, doch die Stimmen passten überhaupt nicht zu den flirrenden Bildern. Plötzlich glaubte ich, meinen Namen zu hören, nur ein Wispern. Josie... Josie! Ich erstarrte, wagte kaum noch zu atmen. Dann wurden die Bilder wieder normal. Das Rauschen verstummte, ich entspannte. Ich glaubte, der Spuk sei vorbei. Und wusch! Setzte das Rauschen wieder ein. Nur ein Spiel, flüsterte ich und versuchte, die Störmuster zu erkennen. Doch es gab keins. Bild da, Bild weg, Bild klar, Bild gestört. Eben noch grauschwarzes Flimmern, dann starrte ich an dem Zombie direkt in die toten, glasigen Augen. Er riss den Mund auf und streckte die Hand nach mir aus. Ich schrie auf und lief panisch auf dem Lauf rückwärts. Es war so unfassbar real, dass ich wirklich glaubte, eine Hand auf meiner Schulter zu fühlen. Und dann lösten sich plötzlich Schatten von den Zombies. Einer lief auf mich zu, viel schneller als die Zombies selbst. Ich rannte wie verrückt, das Laufpad unter meinen Füßen bebte, ich rannte schneller und schneller durch die Gassen, schlug Haken links, rechts, kletterte und sprang über Zäune, Kartons, Mülltonnen. Doch der dunklen Gestalt war nicht zu entkommen. Ich drückte auf Stopp und die Bilder gefroren zu Standbildern. Nur der Schatten lief weiter, als gehörte er nicht zu dem Spiel, als wäre er real. Panisch riss ich mir die Brille vom Gesicht. Mein Herz klopfte wie wild. War der seltsame Schatten noch da? Ich sah mich um. In der Kabine waren nur Gabriel und ich. Keine Schatten, keine Zombies, kein Rauschen, keine Stimmen. Mit zitternden Fingern löste ich die Glättverschlüsse und stolperte vom Laufpad. Ich verstand, warum die Spieler Geld zurück wollten. Das hier war kein Spiel. Das war ein Albtraum. Abends kann Josie nicht schlafen, das Spiel verfolgt sie bis in den Traum hinein. Das kaputte Spiel verfolgte mich bis in meine Träume. Daher war ich richtig erleichtert, als der Ruf eines Käutchens mich aus meiner Zombie-Albtraumschleife riss. Ich lauschte dem heiseren Buhu und tastete nach dem Lichtschalter, als etwas gegen mein Fenster klopfte. Nur mein Fenster war im ersten Stock. Da konnte man nicht dran klopfen. In dem Moment klopfte es erneut, geradezu als wollte jemand meine Überlegungen verhöhnen. Ich setzte mich kerzengerade auf und sah gebannt zum Fenster. Das Käuzchen flatterte von der Scheibe hin und her, dann flog es direkt darauf zu und klopfte mit dem Schnabel dagegen. Ohne weiter nachzudenken, sprang ich aus dem Bett. Ein Käuzchen, das an ein Fenster klopft? Wie verrückt war das denn? Ich riss das Fenster auf und streckte meinen Oberkörper ins Freie. Doch anstatt eines erneuten Käuzchenrufs hörte ich Wiehern. Ich erkannte sofort, dass dies kein normales Wiehern war. Es war durchzogen von Angst und Schmerz, wie das eines Pferdes in Todesangst. Sekunden später rannte ich die Treppe nach unten, aus dem Haus und in den Stall. Dort machte ich das Licht an und lief die Boxen entlang zu dem wiehernden Pferd. Es war Hisley, unser Zuchthengst. Ich sprintete die letzten Meter, blieb dann abrupt stehen. Es musste ein Traum sein, ein völlig irrer Traum. Mein Greenie stand neben Hisley und half ihm auf die Beine. Langsam sickerte es in mein gelähmtes Gehirn. Es war kein Traum. Ich roch den Stall. Ich spürte das Streu in die nackte Haut zwischen Schuh und Jeans pieken. Er musste einer der beiden Sommeraushilfen sein, die mein Bruder heute eingearbeitet hatte. Ich bin Ray, sagte er mit seiner Raubtierstimme, während er Hisley ein Halfter umlegte. Ein Pferd muss bewegt werden. Wenn er sich wieder hinlegt, haben wir ein Problem. Ich nickte, unfähig, etwas zu sagen. Schweigend lief ich neben ihm mit Hisley durch die Nacht. In meinem Kopf schwirrte es. Ich hatte das Gefühl, etwas sagen zu müssen, aber keine Ahnung, wie ich das Schweigen brechen sollte. Schließlich nahm ich all meinen Mut zusammen. Du hast dort bei uns angefangen? Ja, sagte er knapp. Entweder Ray war der eher der schweigsame Typ oder hatte schlicht keine Lust, mit mir zu reden. Wie hast du es geschafft, Hisley auf die Beine zu bringen?
Magie.
Ich musste mich verhört haben. Oder Ray nahm mich gerade auf den Arm. Magie? Fragte ich nach. Er lachte. Es war das erste Mal, dass ich sein Lachen hörte und ich liebte es auf Anhieb. Er hat begriffen, dass es für ihn besser ist, aufzustehen. Okay. Seine Antwort erklärte zwar nicht, wie er Hisley dazu gebracht hatte, dies zu begreifen, aber immerhin war es ein ganzer Satz gewesen. Aha, sagte ich. Danke. Hisley ist sehr wichtig für uns, er ist unser Zuchttext.
Ja, für deinen Bruder, korrigierte er mich. Für dich ist er mehr.
Ich schluckte, zu perplex, um gleich zu antworten. Wie konnte Ray das wissen? Er war das Pferd meiner Mutter, sagte ich leise.
War? Fragte er. Ist sie...
Ja, sagte ich schnell, bevor aussprechen konnte, was auf der Ranch keiner aussprechen durfte.
Oh, es tut mir leid, sagte er.
Erneut legte sich Schweigen über uns, aber diesmal störte es mich nicht.
Siova Chamakwama, sagte er nach einer kleinen Ewigkeit. Die Toten wachen über uns und... Vielleicht hat deine Mutter mir heute geholfen, Hisley wieder auf die Beine zu stellen.
Zweifelnd blickte ich ihn an. Meinte er das ernst? Im Mondlicht sah ich zwar die Konturen seines Gesichts, aber den Ausdruck darauf konnte ich nicht erkennen. Seine Augen jedoch leuchteten so grün und hell wie die einer Katze in der Nacht. Die Bezeichnung Greenie hatte eindeutig ihre Berechtigung. Vielleicht hat sie das, sagte ich zögerlich. Ich wüsste allerdings nicht, wie. Seine Leuchtaugen hefteten sich auf mich.
Es ist nicht das, was wir wissen, was etwas wahr macht, sondern das, was geschieht.
Ich sah ihn überrascht an. An solche Aussagen war ich nicht gewöhnt.
Nimm deine Scheuklappen auf, Rodeo Girl, du brauchst sie nicht.
Mein Herzschlag setzte aus. Rodeo Girl. Er hatte sich an mich erinnert. Ray ist tatsächlich einer der Saisonarbeiter auf der Ranch und Josie ist absolut entzückt, dass er dort ist. Allerdings, was nicht so entzückend ist,
Immer mehr und mehr und mehr mysteriöse Dinge geschehen auf der Ranch und auch in der Stadt. Und Josies Vater möchte Ray unbedingt loswerden. Zum Glück kann Josie das verhindern und sie genießt jede Sekunde, die sie mit Ray verbringen kann. Doch am Horizont tauchen schon seltsame, schlechte Schatten auf. Todmüde ging ich zu Bett und ich musste schnell eingeschlafen sein, denn als ich aufwachte, war es kurz vor Mitternacht. Donner hatte mich geweckt. Regen prasselte heftig gegen mein Fenster. Ein Blitz erhellte es. Mit einem Ruck saß ich aufrecht, starrte auf die Scheibe, die nur wieder rabenschwarz war, und fragte mich, was ich da eben gesehen hatte. Ein Muster gezeichnet von Regentropfen? Ein gewaltiger Donnerschlag folgte. Regen prasselte unverwandt gegen die Scheibe. Dann kam der nächste Blitz. Es war eindeutig. Ein Muster auf dem Fenster. Gemalt von Regentropfen, die wie von Geisterhand ein Bild auf die Scheibe zauberten. Nur Regen hinterließ vertikale Streifen und Tropfen. Das gebot die Schwerkraft. Soweit hatte ich im Unterricht aufgepasst. Aber Regen hinterließ keine wellenartigen Querstreifen und keine Sonne und ganz besonders keinen Totenkopf. Ich sprang aus dem Bett, machte das Licht an und lief zum Fenster. Vertikale Tropfenstreifen. So, wie sie sein sollten. Ich stand dort, die nackten Füße auf den warmen Holzdielen und starrte auf die langweiligen, physikalisch perfekt verlaufenden Streifen. Vorsichtig, als wäre die Scheibe ein unberechenbares Tier, streckte ich die Hand aus und berührte sie. Sie war kühl vom Regen und fühlte sich doch völlig normal an. Wie lange ich dort gestanden habe, konnte ich nicht mehr sagen, aber es kann nicht sehr lange gewesen sein, denn ich hatte Angst vor dem nächsten Blitz. Eilig kehrte ich in mein Bett zurück und drehte mich vom Fenster weg. Das Licht ließ ich das erste Mal in meinem Leben an. Ja, trotz all der seltsamen Ereignisse um sich herum freunden Josie und Ray sich an. Und ein bisschen mehr als anfreunden. So hofft zumindest Josie, dass da noch ein bisschen mehr draus wird. Sie ist wirklich, wirklich verliebt. Und wir gehen jetzt mit Josie und Ray zu dem Kwaoi-Baum, wo sie ganz am Anfang dieser Lesung ihren Taufanhänger in der Kerbe versteckt hat. Ich musste ihn dazu bringen, Farbe zu bekennen, sofern es dann irgendeine nennenswerte Farbe in seinen Gefühlen mir gegenüber gab. Nervös wie nie zuvor in meinem Leben führte ich ihn zu meinem Kwaoi-Baum. »Das ist mein Baum«, sagte ich und legte eine Hand auf die Rinde. »Deiner?« Er hat meinen Taufanfänger verschluckt. »Ich wusste es«, sagte er. Sein triumphierendes Lächeln stahl sich auf sein Gesicht und er legte ebenfalls eine Hand auf die Rinde. Ein Moment durchzuckte mich ein Schreck. Konnten Greenies die Wünsche, die man einem Baum anvertraute, von seiner Rinde ablesen? Dann nahm er die Hand schon wieder weg. Sie verharrte in der Luft, als sei er unschlüssig, was er mit ihr machen sollte. Und mit einem Mal veränderte sich etwas in seinen Augen. Das Grün wurde heller, der Blick sanfter. Und dann lag seine Hand an meiner Wange. Ich wagte kaum mehr zu atmen. Die Haut unter seiner Hand schien zu glühen. Überhaupt mein ganzer Körper wurde so heiß, als fließe Lava anstelle vom Blut hindurch. »Warum zeigst du mir das?«, schnurrte er sanft. »Ich weiß es nicht.« Verlegen nahm ich meine Hand von der Rinde. »Ich habe das noch nie jemandem gezeigt.« Seine Finger lösten sich von meiner Wange und er kam einen Schritt näher. Zwischen uns waren kaum mehr 10 Zentimeter Abstand. Dann zog er sich an mich. Überdeutlich spürte ich jeden Zentimeter seines Körpers, der meinen berührte, und mein zu Lava mutiertes Blut explodierte in unzählige Schauder. Ich wollte meine Arme um seinen Hals schlingen, doch sie hingen nutzlos und schlaff herab. Ich sah zu ihm hoch. Unsere Gesichter waren nur noch ein Hauch voneinander entfernt. Da legte er seinen Arm um mich und seine Lippen berührten meine und öffneten sie mit sanftem Druck. Und wieder einmal blieb die Welt um mich herum stehen. Der Wald, der Abendgesang, der Vögel, alles verschwand. Es gab nur noch Ray und mich. Doch plötzlich stieß er mich jäh von sich. die Weltkarte zurück. Ich hörte lautes Rascheln am Hays, hektische Kopfbewegung und war, als sehe er sich nach dem Verursacher des Raschelns um. Verdammt, sagte er keuchend. Es tut mir leid, Josie. Es tat ihm leid? Ich verstand nicht. Was tat ihm leid, dass er unseren Kurs so jäh unterbrochen hatte? Er musste doch nur weitermachen. Das hätte nie passieren dürfen. Was, stotterte ich benommen. Warum? Weil ich die Tochter des Chefs bin? Weil mein Vater Greenies hasst? Weil es nie hätte passieren dürfen. Nie, nie, nie. Seine Faust krachte so unvermittelt gegen den Quaroi-Baum, dass ich erschrocken zur Seite sprang. Doch dann sah ich sein Gesicht, sah die Angst darin, und das verwirrte mich noch mehr. Bitte, sagte er, vertrau mir, wenn ich sage, es darf nicht sein. Er hob mein Kinn und zwang mich, ihn anzusehen. Im fahlen Licht erkannte ich das stumme Flehen in seinen Augen. Versprichst du es mir? Tränen schossen in mir hoch. Ich wollte es ihm auf keinen Fall versprechen. Ich wollte es nicht vergessen. Und doch nickte ich brav mit dem Kopf. Dann wandte ich mich ab und rannte in mein Zimmer. Ja, also wenn ihr jetzt wissen möchtet, was in diesem Städtchen passiert, was es mit den mysteriösen Dingen auf sich hat, ob der Kuss eine einmalige Sache gewesen ist oder ob sie vielleicht doch nochmal küssen und warum er sagt, wir dürfen nicht zusammen sein, das habe ich alles sehr fein säuberlich in diesem Buch für euch aufgeschrieben. Das kann man dann nachlesen. Und wer das schon hat oder noch kaufen will oder auch nicht hat und nicht kaufen will, aber einfach ein Autogramm möchte, der kann mich jetzt hinter der Bühne gerne noch kurz besuchen. Und bis dahin bedanke ich mich sehr herzlich fürs Dasein und fürs Zuhören.
Vielen Dank, Janet Clark. Dankeschön. Und genau, also hier neben am Signiertisch sitzt sie gleich noch. Man kann das Buch kaufen und sie hat auch Autogrammkarten dabei. Bis gleich.
Genau. Ah, jetzt ist der Ton an, das ist der Klassiker. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Messebesucher. Mein Name ist Helga Blümlein, ich bin von der Verlagsgruppe Oetinger in Hamburg und freue mich sehr, dass Sie alle zu der Veranstaltung heute gekommen sind. Ich hoffe, Sie hatten schon einen tollen Tag auf der Buchmesse, ganz viele Anregungen bekommen, neuen Lesestoff eingesammelt. Und wer noch einen ultimativen Tipp braucht, gebraucht für ein Buch, vielleicht für Mädchen, so 11 bis 12 Jahre, das ist, denke ich, richtig, die Spaß hat an Mode, Sport, Musik, Theater, der empfehlen wir unsere Reihe Your Style, die wir jetzt vorstellen wollen. Die Reihe ist ein ganz besonderes Projekt, ein Projekt, an dem ganz viele mitgearbeitet haben. Es gibt 2 Autorinnen, die 4 Bücher schreiben. Die ersten beiden sind jetzt erschienen, die Bände Romy und Pepa, die werden wir heute vorstellen. Es gibt eine Co-Autorin und Buchpatin, die auch heute hier ist. Und es gibt 4 Illustratorinnen. Ja, begrüßen Sie mit mir die beiden Autorinnen, Ariane Schwörer, Katrin Lena Orso und die Buchpatin und Co-Autorin Britta Sabak. Es ist so ein bisschen schwierig hier mit dem Mikro. Ich stelle Ihnen die 3 Autorinnen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.